Schon der Vater, der alte Lüstling, hatte Manon durch Geld und Geschenke gewinnen wollen. Dann hatte er sie, als er sich hintergangen sah, ins Arbeitshaus und Degrieux ins Gefängnis gebracht. Jetzt brennt Manon mit seinem Sohn durch und schickt Degrieux eine hübsche Dirne als Ersatz, ein Zeichen ihrer ebenso bestürzenden wie arglosen Amoral. Doch Degrieux bringt auch dieser Verrat nicht zur Raison und er sinnt darüber nach, wie er Manon zurückgewinnen kann. Sein Plan ist, Manon überraschend zur Rede zu stellen. Dafür muss der neue Liebhaber aus seinem Haus gelockt werden. Degrieux wendet sich an einen gemeinsamen Freund, Herrn von T., der ihm zur Flucht aus dem Gefängnis verhalf und der geschworen hat, ihm beizustehen.
Er erklärte sich bereit, unbedingt alles zu tun, was ich von ihm verlangen würde. Und als ich ihm sagte, es handle sich nur darum, Herrn von GM zu sich zu bitten und ihn 1 oder 2 Stunden festzuhalten, ging er sogleich mit mir, um meinen Wunsch zu erfüllen. Wir überlegten unterwegs, auf welche Art er ihn so lange aufhalten könnte. Ich riet ihm, zunächst von einer Weinstube aus nur ein paar Worte an ihn zu schreiben, des Inhalts, er möchte sich doch in einer wichtigen Sache, die keinen Aufschub leide, sofort zu ihm begeben. Ich werde, schloss ich, den Augenblick abpassen, wo er das Haus verlässt, und mir dann Eingang verschaffen, was leicht ist, da mich dort niemand kennt, außer Manon und Marcel, der mein eigener Diener ist. Sie können GM, wenn er unterdessen zu Ihnen gekommen ist, sagen, die dringende Sache, in der Sie ihn zu sprechen wünschten, sei eine Geldverlegenheit. Sie hätten soeben Ihre ganze Barschaft verspielt und noch eine beträchtliche Summe darüber auf Ehrenwort. Bis er Sie zu seinem Geldschrank geführt hat, wird es immer eine gute Weile dauern, und so bleibt mir Zeit genug, meinen Plan auszuführen. Herr von T. befolgte diesen Vorschlag Punkt für Punkt. Ich ließ ihn in einer Weinstube zurück, wo er rasch seinen Brief schrieb. Ich stellte mich ein paar Schritte weit von Manons Haus auf die Lauer. Bald sah ich den Boten kommen. Und kurz darauf trat G.M., gefolgt von einem Lakaien, aus dem Hause. Ich wartete ab, bis er aus der Straße verschwunden war, und näherte mich dann der Tür meiner Ungetreuen. Und trotz all meinem Zorn klopfte ich an, mit dem ehrfurchtsvollen Gefühl, mit dem man einen Tempel betritt. Zum Glück war es Marcel, der mir öffnete. Ich winkte ihm zu, sich still zu verhalten, und fragte ihn, obwohl ich von dem übrigen Personal nichts zu befürchten hatte, ganz leise, ob er mich unbemerkt zu Manons Zimmer führen könne. Er sagte, das sei leicht zu machen. Wir brauchten nur geräuschlos die Haupttreppe hinaufzugehen. Also schnell, erwiderte ich, und sieh zu, dass niemand hinaufkommt, solange ich bei ihr bin. Ich gelangte ungehindert bis in ihr Zimmer. Sie las gerade. Wenn je, so hatte ich in diesem Augenblick Gelegenheit, den Charakter des merkwürdigen Mädchens zu bewundern. Ohne auch nur im Mindesten zu erschrecken oder in Verwirrung zu geraten, als sie mich sah, machte sie nur eine leichte Gebärde der Überraschung, wie man es beim Anblick eines Ferngeglaubten unwillkürlich tut. »Ach, du bist es, mein Herz«, rief sie, auf mich zueilend und mich mit der gewohnten Innigkeit umarmend. »Mein Gott, was für eine Kühnheit! Wer hätte dich heute hier erwartet?« Ich entzog mich ihren Armen, und ohne ihre Zärtlichkeit im Geringsten zu erwidern, stieß ich sie mit Verachtung von mir und trat ein paar Schritte zurück. Diese Bewegung brachte sie nun aus der Fassung. Sie blieb regungslos stehen, blickte mich an und wechselte die Farbe. Im Grunde meines Herzens war ich so entzückt, sie wiederzusehen, dass aller gerechte Groll nicht dagegen aufkommen wollte und ich kaum die Kraft hatte, den Mund zu einem Vorwurf zu öffnen. Aber das Herz blutete mir ja doch immer noch von der grausamen Kränkung, die sie mir angetan hatte. Ich rief sie mir recht lebhaft ins Gedächtnis zurück, um meinen Zorn zu stacheln, und bemühte mich, in meinen Augen ein anderes Feuer funkeln zu lassen als das der Liebe. Indem ich so eine ganze Weile schweigend stand, sah ich sie zittern, wohl aus Furcht, da sie mir meine Erregung ansah. Das konnte ich nicht ertragen. »Ach, Manon«, begann ich ganz sanft. »Treulose, wortbrüchige Manon, wo soll ich anfangen mit meinen Klagen? Ich sehe dich bleich und zitternd, Und ich bin noch immer so empfindlich für jeden leisesten Schmerz, den du fühlst, dass ich Angst habe, dir mit meinen Vorwürfen weh zu tun. Aber, Manon, ich sage dir, ich bin bis ins Herz getroffen von deinem Verrat. Das sind Dolchstöße, die man gegen einen Geliebten nur führt, wenn man seinen Tod beschlossen hat. Das ist nun das dritte Mal, Manon. Ich habe gut gezählt. So etwas vergisst man nicht. Du musst dich jetzt, noch in diesem Augenblick, entscheiden, was du tun willst. Mein Herz hat nicht länger die Kraft, eine solche grausame Behandlung zu ertragen. Ich fühle, dass es erliegt und nahe daran ist, vor Schmerz zu brechen. Ich kann nicht mehr, schloss ich, mich in einen Sessel werfend. Ich habe kaum noch die Kraft, zu sprechen und mich aufrecht zu halten. Sie antwortete mir nicht. Aber als ich saß, fiel sie vor mir nieder, legte den Kopf auf meine Knie und verbarg das Gesicht in den Händen. Als ich ihre Hände anrührte, fühlte ich, dass sie von Tränen nass waren. Götter, welche Empfindungen bewegten mich da? Ach, Manon, Manon, stöhnte ich. Es ist zu spät für Tränen. Du hast meinen Tod verschuldet. Du heuchelst eine Trauer, die du nicht empfinden kannst. Ich weiß genau, mein Dasein ist dein größter Kummer, da es dich immer nur gehindert hat, dein Leben zu genießen. Mach die Augen auf, schau, wer ich bin. Man weint nicht so zärtliche Tränen um einen Unglücklichen, den man so grausam verraten und verlassen kann. Sie küsste meine Hände, ohne ihre Stellung zu verändern. Unbeständige Manon, begann ich von neuem, undankbare, ohne Treu und Glauben, wo sind deine Versprechen und deine Eide? Flatterhafteste, grausamste Geliebte, was hast du aus der Liebe gemacht, die du mir erst heute noch schwurst? Gerechter Himmel, rief ich, darf eine Treulose dich so verlachen, nachdem sie dich so heilig zum Zeugen angerufen hat? Mein Eid wird also belohnt und Treue und Beständigkeit ernten nur Undank und Verzweiflung. Bei diesen Worten war mir so bitter zumute, dass mir wider Willen die Tränen kamen. Manon merkte es an meiner veränderten Stimme. Sie brach endlich ihr Schweigen. Ich muss wohl schuldig sein, sagte sie traurig, da ich dir so viel Schmerz und Aufregung bereiten konnte. Aber Gott strafe mich, wenn ich mir einer Schuld bewusst war oder für künftig etwas derartiges im Sinn hatte. Diese Worte schienen mir so sinnlos und verlogen, dass ich mich einer jähen, zornigen Aufwallung nicht erwehren konnte. Abscheuliche Heuchelei, rief ich aus. Ich sehe klarer denn je, dass du nichts bist als eine Dirne und Betrügerin. Aber jetzt kenne ich deinen erbärmlichen Charakter. Leb wohl, nichtswürdiges Geschöpf, schloss ich und sprang auf. Ich will lieber tausendmal sterben, als noch das Geringste mit dir zu schaffen haben. Strafe mich Gott, wenn ich dich je wieder auch nur eines Blickes würdige. Bleibe bei deinem neuen Verehrer, liebe ihn, verabscheue mich. Verzichte auf Ehre und Anstand, ich lache darüber. Es ist mir alles gleich. Sie war so entsetzt über diesen Ausbruch, dass sie, noch immer auf den Knien vor dem Sessel, von dem ich mich erhoben hatte, mich zitternd ansah und nicht zu atmen wagte. Ich machte noch ein paar Schritte auf die Tür zu, mit zurückgewandtem Kopf die Augen auf sie geheftet. Aber ich hätte keinen Funken menschlichen Gefühls mehr in mir haben müssen, um mich gegen so viel Liebreiz zu verhärten. Solcher Barbarei war ich so wenig fähig, dass ich plötzlich ins andere Extrem umschlagend zu ihr zurückkehrte oder vielmehr besinnungslos zu ihr hinflog. Ich nahm sie in meine Arme. Ich gab ihr tausend zärtliche Küsse. Ich bat sie wegen meiner Heftigkeit um Verzeihung. Ich nannte mich selber einen Unmenschen, der das Glück nicht verdient, von einem Mädchen wie sie geliebt zu werden. Ich zog sie in den Sessel. Und nun war ich es, der vor ihr niederfiel und sie beschwor, mich in dieser Stellung anzuhören. So, auf den Knien, schloss ich in wenige Worte alles, was ein demütig und leidenschaftlich Liebender nur an Ergebenheit und Innigkeit aufzubieten vermag, und flehte sie an, mir zu sagen, dass sie mir verzeihe. Sie schlang ihre Arme um meinen Hals Sie sei es, erwiderte sie, die meiner Güte bedürfe, um mich den Kummer vergessen machen zu können, den sie mir bereitet habe. Und sie müsse nur fürchten, dass ich mit dem, was sie zu ihrer Rechtfertigung vorzubringen habe, nicht einverstanden sein werde. Ich, fiel ich ihr rasch ins Wort, ach, ich fordere keine Rechenschaft von dir. Ich heiße alles gut, was du getan hast. Es kommt mir nicht zu, nach deinen Gründen zu fragen. Glück genug und übergenug, wenn meine geliebte Manon mir nur ihr Herz nicht entzieht. Aber, fuhr ich, ohne über meine Lage nachzudenken, fort, allmächtige Manon, du, die nach Belieben über meine Freuden und Leiden bestimmt, darf ich dir jetzt, nachdem ich mich genug vor dir gedemütigt und dir meine Reue bezeigt habe, auch von dem sprechen, was mich drückt und quält? Werde ich jetzt von dir erfahren, was heute aus mir werden soll? Und ob du unwiderruflich mein Todesurteil unterschreiben willst, indem du die Nacht mit meinem Nebenbuhler verbringst? Sie dachte eine Weile nach, bevor sie antwortete. Mein Chevalier, sagte sie dann wieder ruhiger, hättest du dich gleich so deutlich erklärt, so würdest du dir viel Aufregung und mir eine so schmerzliche Szene erspart haben. Da es nur Eifersucht ist, die dich quält, so hätte ich dich leicht davon heilen und dir gleich sagen können, dass ich bereit bin, dir auf der Stelle bis ans Ende der Welt zu folgen. Aber ich dachte, was dich so gekränkt habe, sei der Brief, den ich dir im Beisein des Herrn von G.M. schrieb und dass wir das Mädchen zu dir schickten. Ich dachte, du hättest meinen Brief als Spott aufgefasst und die Sache mit dem Mädchen als Absage an dich und als stillschweigende Erklärung, dass ich bei G.M. bleiben wolle. Das war es, was mich plötzlich so bestürzt hat. Denn so unschuldig ich war, musste ich mir bei diesem Gedanken doch sagen, dass der Schein gegen mich sprach. Aber, fuhr sie fort, ich werde dir die ganze Wahrheit sagen, und dann sollst du selber mein Richter sein. Und nun erzählte sie mir alles, was geschehen war, seit sie G.M. getroffen hatte, der sie hier in der Wohnung erwartete, in der wir uns befanden. Sie war wirklich wie eine Kaiserstochter empfangen worden. Er hatte sie in alle Gemächer geführt, die mit erlesenem Geschmack und aller erdenklichen Fürsorge eingerichtet waren. Er hatte ihr in ihrem Kabinett 10.000 Pfund ausgezahlt und einige Schmuckstücke hinzugefügt, darunter auch die Perlenkette und die Armbänder, die sie schon einmal von seinem Vater bekommen hatte. Von da hatte er sie in einen Saal geführt, den sie noch nicht gesehen hatte. Hier war eine reiche Mahlzeit aufgetischt. Er ließ ihr von den neuen Dienern aufwarten, die er für sie angenommen hatte, wobei er ihnen befahl, sie von jetzt ab als ihre Herrin zu betrachten. Zum Schluss hatte er ihr den Wagen vorführen lassen, die Pferde und alles Übrige, was er ihr schenkte, und hatte ihr dann eine Partie Piquet vorgeschlagen, um die Zeit bis zum Essen hinzubringen. Ich gestehe dir, fuhr sie fort, dass ich von so viel Glanz beeindruckt war. Ich sagte mir, dass es doch schade wäre, uns all dieser Herrlichkeiten gleich wieder zu berauben und nur die 10.000 Pfund und den Schmuck mitzunehmen. Und dass dies ein Paradies wäre, wie für dich und mich geschaffen, wo wir auf Kosten G.M.s das schönste Leben führen könnten. Anstatt also das Theater vorzuschlagen, brachte ich die Rede auf dich, um Klarheit zu gewinnen, welche Möglichkeiten wir haben würden, uns zu sehen, vorausgesetzt, dass mein Plan sich verwirklichen ließ. Ich fand ihn sehr zugänglich. Er fragte, wie ich zu dir stünde und ob es mir nicht etwas leid täte, dich zu verlassen. Ich sagte ihm, du seist ein so liebenswerter Mensch und immer so anständig gegen mich gewesen, dass es unnatürlich wäre, wenn ich dich hassen würde. Er gab deine guten Eigenschaften zu und gestand, dass er sich von Anfang an zu dir hingezogen gefühlt habe. Er wollte wissen, wie du wohl meine Flucht aufnehmen würdest, zumal wenn du erführst, dass ich in seinen Händen sei. Ich erwiderte ihm, unsere Liebe datiere schon von so lange her, dass sie Zeit gehabt habe, sich ein wenig abzukühlen. Außerdem seiest du nicht gerade in den besten Verhältnissen und würdest meinen Verlust vielleicht nicht als ein allzu großes Unglück ansehen, da es dich von einer Last befreie, die dich zu drücken beginne. Ich habe noch hinzugefügt, Ich sei so sicher gewesen, du würdest Frieden halten, dass ich dir ganz offen gesagt hätte, ich wolle nach Paris fahren, um einiges zu besorgen. Du hättest nichts dagegen gehabt, seist selber mitgekommen und mir nicht übermäßig beunruhigt erschienen, als ich dich verließ. Wenn ich glauben dürfte, erwiderte er darauf, dass er gewillt ist, in gutem Einvernehmen mit mir zu leben, wäre ich der Erste, ihm meine Dienste anzubieten und ihm entgegenzukommen. Ich versicherte ihm, wie ich dich kenne, zweifelte ich nicht, dass du herzlich darauf eingehen würdest. Besonders, sagte ich, wenn er dir in deinen Angelegenheiten etwas behilflich sein könnte, die seit dem Zerwürfnis mit deiner Familie sehr im Argen lägen. Er unterbrach mich mit der Versicherung, dass er alles für dich tun wolle, was in seiner Macht stünde. Ja, er würde dir sogar, wenn du Lust hättest, dich auf eine neue Liebschaft einzulassen, ein hübsches Mädchen zuführen, das er um meinetwillen verlassen habe. Ich stimmte dieser Idee zu, fuhr sie fort, um ihm jeden Argwohn zu nehmen. Ich war immer mehr und mehr von meinem Plan erfüllt und hatte nur den einen Wunsch, ein Mittel zu finden, um dich davon in Kenntnis zu setzen, aus Angst. Du möchtest allzu sehr beunruhigt darüber sein, dass ich unsere Verabredung nicht einhielt. Nur im Gedanken daran habe ich ihm vorgeschlagen, das Mädchen noch am selben Abend zu dir zu schicken, um eine Gelegenheit zu haben, dir zu schreiben. Ich war gezwungen, zu dieser List zu greifen, weil ich nicht hoffen konnte, dass er mich auch nur für einen Augenblick weglassen werde. Er lachte über meinen Vorschlag. Er rief seinen Diener, fragte ihn, ob er seine frühere Geliebte sogleich ausfindig machen könne, und schickte ihn von Pontius zu Pilatus. Er dachte, sie müsse nach Chaillot hinaus, um dich zu finden. Aber ich sagte ihm, ich hätte dir beim Abschied versprochen, dich am Theater zu treffen, oder, falls ich aus irgendeinem Grund verhindert sei, dorthin zu kommen, würdest du mich in einem Wagen am Ende der Rue Saint-André erwarten. Es sei also besser, deine neue Freundin dorthin zu schicken, wenn auch nur, um dich nicht die ganze Nacht dort vergeblich herumstehen zu lassen. Ich sagte auch noch, ich müsse dir doch wohl ein Wort schreiben, um dir diesen Rollenwechsel zu erklären, den du sonst kaum verstehen würdest. Er war einverstanden. Aber ich musste in seinem Beisein schreiben und habe mich natürlich gehütet, in dem Brief allzu deutlich zu werden. So, endete Manon, so haben sich die Dinge zugetragen. Ich verhehle dir nichts, weder von meinem Verhalten noch von meinen Absichten. Das junge Mädchen kam, ich fand sie hübsch, und da ich wohl wusste, dass mein Ausbleiben dich schmerzen würde, hatte ich dabei den ehrlichen Wunsch, sie könnte dich vielleicht wirklich für den Augenblick ein bisschen aufheitern. Denn die Treue, die ich mir von dir wünsche, ist die des Herzens. Viel lieber hätte ich dir Marcel geschickt, aber ich hatte nicht eine Sekunde Gelegenheit, ihm alles aufzutragen, was ich dir sagen lassen wollte. Zum Schluss schilderte sie mir, in welche Verlegenheit GM geraten war, als das Billett des Herrn von T. eintraf. Er schwankte, sagte sie, ob er mich verlassen solle, und versicherte mir, dass er nicht lange ausbleiben werde. Und das ist auch der Grund, weshalb ich unruhig bin, dass du hier bist, und weshalb ich etwas erschrak, als du kamst. Ich hörte die Erzählung mit aller Geduld an. Gewiss war vieles Grausame und tödlich Kränkende für mich darin, denn der Vorsatz, mir untreu zu werden, ging so klar daraus hervor, dass sie selber sich nicht einmal Mühe gegeben hatte, ihn zu verheimlichen. Sie konnte sich ja doch nicht einbilden, GM werde sie die ganze Nacht wie eine Vestalin behandeln. Also rechnete sie darauf, sie mit ihm zu verbringen. Welches Geständnis für einen Liebenden. Dennoch hielt ich mir vor, dass ich ja selbst in gewissem Grade an ihrem Verhalten mitschuldig war, dadurch, dass ich sie zuerst auf die Gefühle, die GM für sie hegte, aufmerksam gemacht hatte. Und durch die Bereitwilligkeit, mit der ich blindlings auf ihren abenteuerlichen Plan eingegangen war. Dazu kam, dass ich, wie ich nun einmal bin, sehr berührt war von der Unbefangenheit ihrer Erzählung und der guten, aufrichtigen Art, mit der sie mir alles, auch das für mich Kränkendste, berichtet hatte. »Sie sündigt ohne böse Absicht«, sagte ich zu mir. »Sie ist leichtfertig und unbesonnen, aber offen und ehrlich. Man nehme hinzu, dass die Liebe allein schon genügte, um mich blind gegen alle ihre Fehler zu machen. Die Hoffnung, sie noch diesen Abend meinem Rivalen zu entführen, war mir eine große Genugtuung. Trotzdem sagte ich zu ihr, »Und die Nacht? Mit wem hättest du sie verbracht?« Diese Frage, die ich im traurigen Ton stellte, setzte sie in Verlegenheit. Sie antwortete nur mit ein paar gestammelten Wenn und Aber. Sie tat mir leid. Ich brach das Thema ab, erklärte ihr nun aber rundheraus, ich erwarte von ihr, dass sie auf der Stelle mit mir gehe. »Das will ich gern«, erwiderte sie, »aber bist du denn mit meinem Plan nicht einverstanden?« »Ja, ist es nicht genug«, rief ich, »dass ich mit allem einverstanden bin, was du bis jetzt getan hast?« »Was? Wir sollen nicht einmal die 10.000 Franken mitnehmen«, wandte sie ein. »Er hat sie mir gegeben. Sie gehören mir.« Ich riet ihr, alles im Stich zu lassen und nur daran zu denken, dass wir schleunigst hier wegkämen. Denn obwohl ich noch keine halbe Stunde bei ihr war, fürchtete ich doch, GM könnte jeden Augenblick zurückkehren. Aber sie redete mir so dringend zu, doch nicht mit leeren Händen wegzugehen, dass ich ihr ein Zugeständnis machen zu müssen glaubte, nachdem ich so viel von ihr erreicht hatte. Während wir uns zum Aufbruch rüsteten, hörte ich an der Haustür klopfen. Ich zweifelte keinen Augenblick, dass es GM sei. Und in der Erregung, in die mich dieser Gedanke versetzte, sagte ich zu Manon, er sei ein Mann des Todes, wenn er mir jetzt begegnete. In der Tat war mein Zorn noch nicht so verraucht, dass ich mich bei seinem Anblick hätte mäßigen können. Die Spannung löste sich, als Marcel mir ein Billett brachte, das er an der Tür für mich in Empfang genommen hatte. Es war von Herrn von T. Er schrieb mir, da GM fortgegangen sei, um zu Hause Geld zu holen, benutze er die Gelegenheit, mir eine spaßige Idee mitzuteilen. Er finde nämlich, ich könne mich an meinem Nebenbuhler nicht auf vergnüglichere Art rächen als dadurch, dass ich sein Souper verspeiste und diese Nacht in dem Bett verbrächte, das er mit meiner Geliebten zu teilen gedacht hätte. Das sei leicht zu bewerkstelligen, wenn ich 3 oder 4 Burschen beschaffen könne, die resolut genug wären, ihn unterwegs aufzugreifen und verlässlich genug, ihn bis zum nächsten Morgen nicht aus den Händen zu lassen. Er für sein Teil werde ihn, wenn er mit dem Geld zurückkomme, noch mindestens 1 Stunde lang unter allerlei Vorwänden, die er sich schon ausgedacht habe, festhalten. Ich zeigte das Billett Manon und erzählte ihr, welche List ich angewandt hatte, um ihr freien Eingang bei ihr zu verschaffen. Dies sowohl wie Herrn von T.'s Einfall fand sie köstlich. Wir lachten eine Weile herzlich darüber. Als ich dann aber von diesem Rachevorschlag sprach, wie von etwas, das nur scherzhaft gemeint sei, fand ich zu meiner Überraschung, dass sie ganz ernstlich davon entzückt war und darauf bestand, wir müssten ihn auch ausführen. Vergeblich fragte ich sie, wo ich denn so in der Eile die geeigneten Leute finden sollte, die GM festnehmen und zuverlässig bewachen könnten. Sie meinte, man müsse es jedenfalls versuchen, da Herr von T. uns noch 1 Stunde verbürge. Und auf alle weiteren Einwände hatte sie nur die Antwort, ich spiele den Tyrannen und wolle ihr nichts zu Gefallen tun. Sie finde den Plan allerliebst. Du wirst von seinem Gedeck speisen, redete sie mir zu. Du wirst in seinen Betttüchern schlafen. Und morgen in aller Herrgottsfrühe mit seiner Geliebten und seinem Geld davongehen. Dann bist du an Vater und Sohn gründlich gerecht. Obschon mein Herz sich heimlich dagegen regte und mir ein schreckliches Unheil zu weissagen schien, gab ich doch ihrem Drängen nach. Ich ging fort, um 2 oder 3 Gardisten, mit denen mich Lescaut bekannt gemacht hatte, für unseren Zweck zu gewinnen. Ich fand nur einen daheim. Dieser war jedoch ein unternehmender Mann, der nicht so bald erfahren hatte, worum es ging, als er mir auch schon zusagte, die Sache werde gemacht. Er forderte nur 10 Pistolen als Handgeld für 3 andere Gardisten, die er unter seiner Führung mitnehmen wollte. Ich legte ihm ans Herz, keine Zeit zu verlieren. Und in weniger als 1/4 Stunde hatte er sie alle beisammen. Ich hatte ihn vor seinem Hause erwartet und führte nun ihn und seine Spießgesellen selber bis an die Ecke der Straße, durch die GM auf dem Rückweg zu Manons Haus kommen musste. Ich schärfte ihm ein, ihn nicht zu misshandeln, ihn jedoch bis 7 Uhr morgens so streng zu bewachen, dass ich sicher sein könnte, er werde nicht entwischen. Er sagte, er wolle ihn in sein Zimmer führen und ihn zwingen, sich zu entkleiden oder sogar ins Bett zu legen. Und er und seine Kameraden würden sich die Nachtwache mit Zechen und Spielen verkürzen. Ich blieb bei ihnen, bis ich GM auftauchen sah und trat dann ein paar Schritte in einen dunklen Winkel zurück, um Zeuge eines so ungewöhnlichen Auftritts zu sein. Der Gardist stellte sich ihm mit erhobener Pistole in den Weg und erklärte ihm höflich, er wolle ihm weder ans Geld noch ans Leben, aber wenn er sich nur im geringsten sträube, ihm zu folgen oder nur den leisesten Mucks von sich gebe, werde er ihm eine Kugel in den Kopf jagen. GM, der sah, dass der Mann noch drei Soldaten hinter sich hatte und sicherlich die Pistole fürchtete, leistete keinen Widerstand. Ich sah sie ihn wie einen Hammel wegführen. Ich kehrte sogleich zu Manon zurück. Und um keinen Verdacht bei der Dienerschaft aufkommen zu lassen, sagte ich beim Eintreten zu ihr, sie brauche Herrn von GM nicht mehr zum Abendessen zu erwarten. Er sei zu seinem Bedauern durch unvorhergesehene Geschäfte aufgehalten und habe mich gebeten, ihn bei ihr zu entschuldigen und mit ihr zu speisen, was ich einer so schönen Frau gegenüber als eine hohe Ehre betrachte. Sie ging sehr geschickt auf mein Spiel ein. Wir setzten uns zu Tische. Solange die Diener im Zimmer waren, um uns aufzuwarten, verhielten wir uns ganz ernst und würdevoll. Aber nachdem wir sie entlassen hatten, verbrachten wir einen der reizendsten Abende unseres Lebens.
Peter Lieck mit der 11. von 15 Folgen aus dem Roman Manon Lescaut des A.B. Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Diese Aufnahme entstand 1994 im NDR Hannover. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
Oh,
aus Manon Lescaut von Puccini mit Kiri Te Kanava und José Carreras.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. In Kiel ist heute früh der komplette Zugverkehr eingestellt worden. Pendler und Reisende müssen sich am Hauptbahnhof auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Grund ist offenbar eine kaputte Oberleitung zwischen Kiel und Neumünster. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
Betroffen ist der gesamte Regional- und Fernverkehr von und nach Kiel. Das gilt sowohl für die Deutsche Bahn als auch für die Züge der Nordbahn. Beide Unternehmen haben einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Trotzdem muss man sich natürlich auf erhebliche Verzögerung einstellen. Die Oberleitung ist laut Bahn durch einen umgestürzten Baum beschädigt worden und die Reparaturarbeiten könnten noch den ganzen Vormittag andauern. Laut Nordbahn ist außerdem am Kieler Hauptbahnhof der Strom ausgefallen.
Bundeskanzler Merz will mit dem Herbst der Reformen mehr Fahrt in seine Regierungsarbeit bringen. Zwischen Union und SPD gibt es aber bereits jetzt Streit darüber, aus der NDR-Nachrichtenredaktion.